Wir beten. Lieber Herr, wir sind jetzt in deinem Namen zusammen und wir brauchen dein Wort in unserer Zeit und für unser Herz und für unsere Gedanken wie nie zuvor. Und darum bitte ich dich, darum bitten wir dich. Amen. Psalm 73, er hat 28 Verse und ich werde sie alle vorlesen. Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber werde fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. In der Regel sagen wir ja, gut kannst du nur gehen, wenn du glaubst. Und das ist ja auch die Wahrheit. Aber der Psalmist drückt es auch hier so aus. Er hat damit zu tun, dass den Gottlosen so gut geht. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Drum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen gefällt. Sie achten alles für nichts. Und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Und das gilt ja auch in unserer Zeit. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu, im Haufen, wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken, der ja irgendwo da oben ist? Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich und sie werden reich. Darüber kann man schon nachdenken, was er hier sagen muss. Sie sind glücklich und sie werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu hoch. Er ist ans Ende seiner Gedanken gekommen. Das war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du selbst stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Sie werden so plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, so war ich ein Narr und wusste nichts, und ich war wie ein Tier. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Mal andersherum, wir sagen ja, wir sollen Gott ehren, und das tun wir auch so recht und schlecht, wie wir das können, Gott ehren. Aber jetzt ist hier die Rede, du nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Soweit dieser Psalm. Das ist nicht der Predigttext für heute. Aber ich hatte den Eindruck, im Blick auf die Gesamtsituation, in der wir stehen, ist es auch wichtig, mal solch einen Psalm zur Sprache zu bringen. Der Ralf hat schon gesagt, wir kommen von Ostern. Und Ostern ist ja das Fest der Auferstehung. Und hier, jetzt ist hier auch teilweise der Text da, der Wochenspruch, da ist der letzte Satz, durch das alles geschieht, durch die Auferstehung des Herrn Jesus. Die Auferstehung ist das bisher größte Ereignis und auch wichtigste. Durch die Auferstehung stehen wir überhaupt hier, können wir hier stehen, gibt es eine Gemeinde, gibt es Gläubige. Es ist das größte Geschehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so den Eindruck, wir sind recht kleinlaut geworden. Das große Halleluja, der große Lobgesang, der kommt eigentlich nur noch in unseren Liedern vor. Wo haben wir uns von Herzen gefreut, ja, und uns sind zum Halleluja gekommen und kommen immer wieder zum Halleluja. Denn das ist ja auch das Ende vom Lied dieses Psalms. Ich habe schon den Eindruck, dass es der Bibelkritik schon gelungen ist, das alles zu dämpfen. Den modernen Menschen kann man das alles nicht mehr zumuten. Das ist eine Beleidigung. Und man hat verschiedene Sachen in Zusammenhang mit der Auferstehung gemacht. Nur, dass es wirklich keine echte Auferstehung ist. Ich will das nicht wiederholen. was da alles, dass er nicht gestorben ist, dass er gestohlen wurde und dass er nur in den Einbildungen der Jünger auferstanden ist. Die Auferstehung, dieses Schlüsselgeschehens auf dieser Erde, bisher das größte Geschehen. Und das müssen wir unserem eigenen ungläubigen Herzen sagen. Das kommt nicht so automatisch. Wir müssen uns daran erinnern, wir müssen uns das sagen. Sicherlich, die Wiederkunft des Herrn Jesus ist das Allergrößte in der Zukunft, dass er auf diese Erde wiederkommt. Aber dass er auferstanden ist, ist das bisher Größte. Und es scheint so, ich weiß nicht, ob mein Eindruck falsch, es scheint so, als ob im Armenland, im Land des, ja, der Gegenden, in denen das Christentum jahrhundertelang schon bestimmend war, so war es ja auch in unserem Land, durch Jahrhunderte war das Christentum schon bestimmend. Aber es scheint so, als ob die Kritik sich da langsam durchsetzt und wir, ja, den modernen Menschen mit diesen jahrtausendalten Geschichten nicht mehr kommen dürfen. Die lachen uns an und sie sagen, schaut mal. Und das war damals auch so. Wir sind glücklich und werden wohlhabend ohne Gott. Der ist irgendwo, wenn es sich gibt, ist irgendwo weit weg, kümmert sich nicht um uns. Ich hatte den Eindruck, dieser Psalm mit den einzelnen Stichworten auch hier drin, ist schon so etwas wie eine Beschreibung auch unserer Zeit. Der Psalmist sagt ja selber, dass er fast gescheitert ist. Aber er will es festmachen, liebe Leute, es ist ein Gedankenspiel, es ist die Verführung des Teufels, wenn ihr meint, naja, unsere Vorfahren in den vergangenen 100 Jahren, auch hier in der Gemeinschaft, die haben das alles geglaubt und die haben sich da auch beeinflussen lassen. Und so war es ja auch. In den vergangenen über 100 Jahren war das immer die Hauptsache. Und da sind Menschen gesegnet worden, da sind Menschen, haben sich Menschen bekehrt. Sind sie neu geworden, sind ins Ausland gegangen, haben diese Botschaft weitergegeben. Und wir werden nur Gemeinschaft im Sinne des Herrn Jesus bleiben, wenn wir uns nicht einschüchtern lassen, wenn wir dabei bleiben. Wir haben es mit dem auferstandenen Herrn zu tun. Diese Kritik an den alten Sachen, so will ich es mal sagen, der Bibel hat schon seine Früchte. Immer mehr Menschen treten aus. In Amerika, das ist sozusagen die Zitadelle des Glaubens und der Mission in den vergangenen 200 Jahren war. Erweckungsbewegungen und alles Gute, was in die Gemeinde des Herrn Jesus hineingekommen ist, muss man sagen, das kam aus der englisch sprechenden Welt, aus Amerika und aus England mit den großen Männern. Das wurde lebendig gehalten. Ja, und heute lesen wir nur noch 7% der Amerikaner sind einer Gemeinde angeschlossen. Vor 30 Jahren waren es noch über 70%. Und die amerikanischen Sprecher der Gemeinde Jesu, die ich auch so ein bisschen kenne, die sind erschüttert. Die sagen, wie kann so etwas geschehen? Der Teufel hat heute einen Großangriff auf die Grundfesten der Gemeinde gerichtet und er scheint ziemlich erfolgreich zu sein. Er ist nicht gegen Religion, er fördert Religion. Er fördert auch das Christentum, das wird nicht aufhören. Er fördert auch das Christentum unter uns. Natürlich, wir wollen doch nicht alle Mörder werden, wir wollen alle Gutmenschen werden. Das flüstert er uns ein, das meint er, dass wir das auch nach seinen Vorlagen haben werden. So ins Stolpern diesbezüglich, wie heute auch viele aus unseren Reihen, leider muss man das sagen, ich meine jetzt hier nicht hier aus unseren Reihen, aber aus den Reihen der Bibelgläubigen und biblisch denkenden Gemeinde, sind ins Schleudern gekommen. Oder sie reden nicht mehr davon. Sie sagen, vom Teufel reden, von der Hölle reden, das sind alles Dinge, die man dem modernen Menschen nicht zumuten kann. Das sind Beleidigungen. Deshalb verschweigen sie diese. Aber der Psalmist hat das ja alles auch durchgemacht. Aber er wollte dann doch schon gleich von Anfang und mit dem Ende dieses Psalms wollte er doch festmachen, liebe Leute, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, der Glauben an den Herrn Jesus Christus muss und wird nicht scheitern. Der Herr Jesus selber hat das gesagt. Die Hölle greift das an. Der Teufel mit seinen Horden greift in unserer Zeit global gesehen das Evangelium an. Und das Abendland, das scheint sich da weich zu klopfen zu lassen. Gott sei Dank ist es aber in vielen Regionen dieser Erde, was wir früher so Dritte Welt nannten, da ist das Evangelium in voller Blüte. Kommen sie in Scharen zum Glauben. Das passiert noch zu unserer Zeit, als wir in Thailand waren, da hatten die Missionare Mühe, Gemeinde zu gründen. Heute ist es so weit, dass der letzte Missionar als Gemeindegründer Thailand verlassen hat, weil die Thai-Pastoren, Evangelisten, die können erfolgreicher Gemeinde zusammenrufen, Menschen zum Kreuz rufen, zum Herrn Jesus rufen, in einer besseren Weise, als wir das tun konnten. Das ist die heutige Situation. Und wir wissen ja auch, dass gerade dort, wo es Verfolgung gibt, dass da das Evangelium wächst, die Gemeinde des Herrn Jesus wird da immer kräftiger. So geht es auch hier in unserem Psalm. Das alles, was ich nur so angedeutet habe, hat auch der Psalmist durchgemacht. Und ich kann euch nur raten, heute ist Sonntag, wir haben Zeit. Nehmt euch den 73. Psalm mal ganz persönlich vor. Lest ihn, denkt darüber nach. Und Gott wird euch segnen. Gott wird euch stark machen. Gott wird dann vielleicht dafür sorgen, dass wir dann doch am Ende in ein Halleluja, gelobt sei Gott, ausbrechen werden und können auch in unserer Zeit, wo auf alles Hergebrachte, alles auf alles Vergangene, man von einer neuen Zeit spricht, man hat auch ein neues Wort gegründet, Zukunftsglauben. Und was steckt es dahinter? Wir müssen uns diesem Trend im Blick auf die Zukunft anpassen. Nicht die Menschen, wir müssen uns dem Wort anpassen. Ich sage das mal so ungeschützt. Sondern das Evangelium oder das Wort Gottes muss sich dem modernen Menschen anpassen. Das ist der große Unterschied, der heute eindeutig da ist. Es ist eine Beleidigung, den modernen Menschen mit diesen Dingen, die er nur mit Lächeln hören kann und uns bedauert, dass wir diesen alten Dingen noch glauben. Aber wir wissen, dass Gott, was er gesagt hat, dass das gültig ist, Gültigkeit hat, von Ewigkeit zu, vom Anfang bis in alle Ewigkeit. Da wird sich nie was ändern, dass Gott dann eines Tages sagen wird, na, ich habe euch das damals so gesagt, aber vergesst das. Was Gott gesagt hat, was aus dem Munde Gottes kommt, das bleibt. Und da können wir nur uns an die Brust schlagen. Und lieber Herr, hilf mir, dass ich das niemals aufgebe. So gibt es auch hier in diesem Psalm sozusagen die zwei Schichten der Menschheit. Die einen, die glauben, angefochten werden im Glauben, aber auch beim Glauben bleiben, und dann der Erfolg der Nicht-Glaubenden. Und da ärgern sich dann schon manche Leute, wenn die überhaupt noch diese Unterschiede machen. Und ja, was sagt man? Ja, ich bin gläubig, ich glaube an den Herrn Jesus Christus und du glaubst nicht. Da reden wir uns was ein, da spalten wir, teilen die Menschheit in Böse und in Gute ein, aber das machen nicht wir, das macht die Bibel. Hier genauso. Der Psalmist spricht auch über diese beiden Seiten. Und die gab es von Anfang an, seit Kain und Abel. Und in der Zeit Noahs und dann mit Israel und all diesen Entwicklungen, dann gab es immer die gottesfürchtige Seite und die gottlose Seite. Nur muss man dabei aufpassen, Gottlosigkeit ist keine moralische Bewertung. Das ist keine unsachgemäße Bestimmung, sondern es ist nur eine Zugehörigkeitsbewertung zwischen Gut und Böse. Die Menschheit, die Gott wo die Bibel auch böse nennt, das müssen nicht alles Mörder, sind auch nicht. Sind edle Leute, sind gute Leute. Sodass sie sagen können, auch in unserer Zeit, wir können Gott abschaffen. Wir brauchen ihn doch nicht. Sie lachen uns ins Gesicht, lachen uns aus. Was sagt denn? Da brauche ich eigentlich gar nicht viel auszulegen hier, was er dann hier von den Gottlosen und ihr Ergehen, ihr Gutergehen sagt, das spricht für sich. Das spricht für sich. Aber es war ihm doch zu schwer, das alles irgendwie zusammenzubringen. Was sagt er? Sie sind erfolgreich. Sie sind ohne Hemmungen, leben sie. Sie geben an. Und so weiter. Sie werden reich. Sie sind sehr populär. Was sie sagen, das wird angenommen. So war es heute weithin doch selbstverständlich, dass die Evolution den Glauben an den Schöpfer Gott abgelöst hat. Das glauben alle fast alle intellektuellen Menschen, die sich wichtig vorkommen, die glauben das. Und diesen Konflikt, den konnte der Psalmist nicht lösen. Konnte es nicht lösen. Es gibt auch eine Antwort darauf, weil er nur seine Instinkte, seine Gefühle sprechen ließ. Und so ist es doch, auch wenn wir nur unsere fünf Sinne zusammennehmen. Gut, man kann auch sagen, wenn man richtig denkt, und das ist ja eine unserer Denkmöglichkeiten, wenn man richtig denkt, dann kommt man schon auf die richtige Sache. Aber ob wir in uns diesen Grund finden, das ist noch die Frage. Jedenfalls hat der Psalmist an dieser Stelle große Schwierigkeiten, ist in Schleudern geraten. Es war mir zu hoch, diese Spannung zwischen Gottgläubigen und Gottlosen. Und wie oft habe ich auch schon darüber gepredigt. Also glücklich kannst du nur werden, wenn du glaubst. Und sogar am Ende dieses Psalms sagt der Psalmist nicht, nun, weil ich glaube, wird alles anders in meinem Leben und Gott greift ein, Gott hilft mir. Natürlich, aber er sagt auch bedingungslos, wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, er zieht das in Erwägung. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft, ob ich an einer Krankheit, an einer schwierigen Krankheit sterben werde. Ich habe leibliche Schmerzen in dem Sinne noch nicht erlebt. Aber wer weiß, was kommt. Das ist die eine Sache. Dass man schon erdrückt werden kann von all dem, was wir heute so sehen und wo es so aussieht, als ob der Mensch Gott abgesetzt hat. Und der moderne Mensch wird auch schließlich mit dieser Pandemie, das Virus, das Coronavirus, fertig werden. Wir werden damit fertig. Wir wissen aber, was kommt, das kann noch schlimmer sein. Aber das ist die Situation der Welt, so kann man ganz allgemein sagen, derer, die nicht an den Schöpfer Gott glauben. Sie, sein Schlusswort daran ist, sie sind glücklich und werden reich. Das ist doch fast die Geschichte der 70 Jahre in unserem Land. Wir sind das reichste Land geworden, wir sind auch glücklich geworden durch zum Beispiel durch die Wiedervereinigung. Das war ja ein Wunder, das Gott geschenkt hat. Aber als Land sind wir dadurch nur sicherer geworden, dass wir das machen müssen. Und da gibt es dann die drei Stichworte, die der Teufel heute in besonderer Weise gebraucht. Frieden und Einheit. Und da versucht er, früher war er so etwas wie Kinderschreck oder was, aber heute ist er der mit Frieden und mit Einheit kommt. Ja, wer will das denn von uns? Und da werden viele mitmachen. Leute, auch die wir kennen, die wir verehrt haben, die sind heute schon auf der anderen Seite. Die schämen sich, dass sie im Blick auf ihre Vergangenheit immer noch zu den Evangelikalen gezählt werden. Das geschieht in unserer Stadt. Dieses Weichwerden. Und wir gehen darauf zu. Der Teufel wird vor der Wiederkunft Jesu wird es eine Einheit geben auf dieser Erde. Und die Gemeinde Jesu wird die Gelackmeierte sein. Wer die zurückgeblieben, denen nicht mehr helfen kann. Und wenn sie hartnäckig und bockig sind, dann werden sie eben beseitigt. Das kann man in der Bibel nachlesen. Das ist unsere Zukunft. Nein, das ist sie nicht. Das sind die nächsten Dinge, die auf uns zukommen. Unsere Zukunft ist, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und all diese Überlegungen und die Vergleiche, die er anstellen musste und die ihm fast zur Glaubenskatastrophe, ich wäre beinahe geglitten, gefallen, was ihn zur Glaubenskatastrophe gebracht hat, das war schon ein hartes Ding. Mit seinen fünf Sinnen hat er dafür keine richtige Antwort. Aber nun, er hat vorher schon einen guten Gedanken. Rückbesinnung. Gedenken an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, das kann schon helfen. Das war sein erster Schritt. Hätte ich dem nachgegeben, dieser Versuchung, dann hätte ich all das in Frage gestellt, was Gott durch die vergangenen Jahrtausende getan hat. Das sind nicht alte Kamellen. Das ist Gottes Geschichte mit dieser Erde. Und da kann man nur lernen, ob sowohl das, was falsch gelaufen ist unter der Menschheit und auch das, was dann richtig laufen konnte. das war sozusagen eine Art, die ihn zurückgehalten hat, alles über Bord zu werfen. Die Überlegungen, was ist früher geschehen? Aber jetzt kommt das Entscheidende. Er ist ins Heiligtum. Er sagt selber, bis dass ich ging ins Heiligtum. Was heißt das? Damals entweder war es der Tempel oder war es die Synagoge. Wir wissen ja, dass der Herr Jesus auch in die Synagoge gegangen ist und dort das Wort verlesen hat und gepredigt hat in der Synagoge. Wir wissen nicht, wo, aber jedenfalls, bis dass ich ging in das Heiligtum. Und ja, was war es im Heiligtum? Lernte er die Wahrheit kennen. Das ist für uns heute das Wort Gottes. Die Gemeinschaft miteinander. Dass wir uns auch gegenseitig Zuspruch geben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Individualismus bis hin, dass ich selbst mein eigener Gott bin, dass das auch so ein bisschen abfärbt. Und früher war es dann unter uns noch so, wenn irgendjemand Schwierigkeiten hatte oder auch eine Schwierigkeit war, dann hat ein Ältester ihn beiseite genommen, dann ist man da ins Nebenzimmer gegangen und da hat man miteinander geredet, miteinander gebetet und dann ist man wieder, konnte man wieder neu anfangen. Der Individualismus, der sagt uns heute, da hat kein Mensch rein zu. Ich weiß, was ich gehört und ich habe meinen Glauben und so weiter. Nein. Nur meine fünf Sinne, meine fünf Möglichkeiten, die führen, wie auch hier bei ihm, die führen nicht zum Glauben. Zum Glauben führt man nur durch das Wort Gottes, durch das Hören auf das Wort, durch das Beten, durch das ganz persönliche Du mit Gott. Wenn ich in großen Schwierigkeiten, dann darf ich mich daran erinnern, du bist bei mir, ich habe es mit dir zu tun. Du hältst mich bei meiner rechten Hand und all dies. All das, was er lernen musste, das lernte er beim Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Dort lerne ich die Wahrheit über mich kennen und auch die Wahrheit über andere. Und die erste Wahrheit und vielleicht auch die schlimmste Wahrheit, das muss man so sagen, hat er für sich selbst, bei sich selbst. Er hat da gelernt, ich bin das Problem. Das Problem sind eigentlich nicht die anderen, sondern ich in meiner Reaktion, in meinem Denken, in meinem Denken. Da sagt er das, was wir wirklich nicht gern von uns sagen. Da war ich wie ein Tier. Das ist ein hartes Wort. Wenn jemand so auf mich zukäme und sagt, Rima, du bist ein Tier. Da würde er nicht lügen, aber es wäre doch schon noch ein starkes Stück. Was wir nötig haben, ist an erster Stelle die Wahrheit über uns. Und da gibt es nichts anzugeben, dann nicht. Mein Potenzial, jetzt mal Gott draußen gelassen. Und das ist ja bei vielen, und die Versuchung ist auch bei uns. Ich habe mal versucht, einen Tag lang dann da richtig zu reflektieren. Du hast jetzt Zeit, du hast jetzt Muße. Was machst du mit der Zeit? Welche Rolle spielt Gott? Denkst du daran oder hast du deine eigenen Lieblingsgedanken? Er hat bei Gott, und das lernt man nur in seinem Wort. Und deshalb greift der Teufel greift die Auferstehung, das Geschehen an, und er greift das Wort an. Das muss sich anpassen. Und wenn es das nicht tut, dann erklären wir es als altmodisch, als eben nicht in die Zeit passend und fängt mit Kritik an. Und da war Marburg und ist Marburg bis heute schon ein wichtiger Ort. Mit Bultmann fing die moderne Kritik an der Bibel an. Und die hat ja auch in gewisser Weise unsere Kirchen leer gemacht. Und immer mehr Leute wollen austreten. Sie sagen aber, nein, wir sind nicht gegen Religion. Die fördert auch der Teufel. Religion fördert der Teufel. Was gibt es blühende Religionen? Was haben Menschen investiert in falsche Religionen? Die buddhistischen Tempel sind in Thailand oft die schönsten Bauten, vergoldete Kuppeln und so weiter und so fort. Oder im Hinduismus. Was wird da investiert? Oder was haben ursprüngliche Heiden geopfert, Menschenopfer für die Götter, um sie zu beruhigen und so weiter. Aber er ist gegen das Persönliche, der Teufel ist gegen das persönliche Verhältnis zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott. Das will er nicht, das gibt es nicht. Das ist Einbildung. Und da hat der Psalmist hier sein persönliches Zeugnis. Dadurch, dass ich in Tempel gegangen bin, habe ich die Wahrheit gehört über mein eigenes Leben, die Wahrheit gehört über die Gottlosen, die Wahrheit über Gott gehört. Und jetzt bin ich auch ermutigt worden, diesen Gott anzusprechen, zu ihm zu beten, sodass er dann sagt, ab jetzt bleibe ich bei dir. Ab jetzt hältst du mich bei meiner rechten Hand. Gemeinschaft. Er ist zu Gott gegangen. Man kann auch sagen, was ist denn immer noch der Anfang für geistliche Existenz? Das ist einmal eine echte Bekehrung. Die Hinkehr zu Gott und die Gemeinschaft mit Gott, die ich haben kann. Und das ist nicht nur eine einmalige Sache. Wir können uns ja nicht garantieren, dass wir in irgendeiner verrückten Stunde fast auch an dem Punkt sind, dass wir uns absagen, vielleicht sogar wirklich absagen. Ich will davon nichts mehr hören. Ich habe das 70, 80 Jahre gehört. Und da hat sich nicht viel geändert. sagt der Psalmist ja auch. Es kann sein, dass mir bei all dem Leib und Seele verschmachten, dass ich wirklich noch in große Nöte komme. Aber du bist bei mir. Du bist bei mir und leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren. Ich habe das schon angesprochen. Das ist die Zukunft eines Gläubigen, dass der Adel, der bei der Bekehrung und bei der Wiedergeburt in einen Menschen kommt, der wird dann Wirklichkeit werden. Nimmst mich am Ende mit Ehren an. Also so menschlich glauben kann ich das nicht, dass ich bei Gott einmal ein Mensch sein werde, der von Gott geehrt wurde und geehrt wird. Natürlich, ein König, der ehrt dann eines Tages auch seine Kinder. Und so, das ist auch unsere Zukunft. Deshalb will ich hier aufhören. Und ich kann nur bitten, lest diesen Psalm selber durch, denkt darüber nach. Der Herr ist in der Lage, euch Besseres darüber zu geben, als das, was ich hier mit meinen Bemerkungen weitergegeben habe. Dann werdet ihr merken, wir haben doch, und das machen alle, die heute evangelisieren, die heute leiden, bei der Weitergabe des Evangelium oder triumphieren und Halleluja rufen. So geht das doch heute, dass sie dann auch sagen, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und er ist meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist das, was wir aus dieser Predigt mitnehmen sollten. Scheitern im Glauben gibt es nur, wenn wir uns vom Herrn lossagen. Sonst können wir triumphieren. Es wird uns so gehen wie dem Psalmisten. Jawohl, fast gescheitert. Aber jetzt habe ich eine Botschaft zu sagen, meinem eigenen Herzen. Also ich habe wiederholt, meinem eigenen Herzen zu predigen. Denn ich kann nicht sagen, mein Herz ist das Fundament für den Glauben, im Bild gesprochen. Das Fundament für den Glauben ist nur das, was Gott sagt und was Gott auch tun kann. Ich kann nur bitten, lasst uns das festhalten, dass wir das unserer Zeit und unserem eigenen Herzen sagen können. Ich werde ihm noch danken und das will ich verkündigen, das will ich weitersagen. Denn dazu gibt es keine Alternative. Und wir haben alle Grund, uns so glücklich zu schätzen, wie sich dieser Psalmist auch dann am Ende mit Gott und bei Gott einschätzen konnte und sich selbst dann auch so verstanden hat. Wir haben allen Grund und werden es auch immer haben, Gott zu danken und ein Amen zu sagen zu all dem, was Gott uns sagt.